Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
dem Podcast vom Adel für den Adel.
Ich brauche deinen Rat. Tag.
Du hast meinen Rat. Wobei,
Ich nehme gerade Podcast auf im Wohnzimmer und ich gucke aus dem Fenster, weil wir uns ja dabei filmen. Und ich kann meine Nachbarn sehen. So. Und was soll ich sagen? Die Nachbarn sind sehr viel zu Hause. Die sind im Haus gegenüber. Und die rauchen sehr viele Zigaretten. Was ja mich gar nicht juckt. Aber ich mag das gar nicht, dass die das einfach auf die Straße schnipsen. Bin ich spießig. Ich würde gerne, also mein inneres Gefühl ist es, ich würde gerne sagen, hey, könnt ihr das nicht sein lassen? Weil Million Sachen dagegen sprechen.
Ja, was sind die Sachen?
Brandgefahr. Dass es Dreck verursacht, dass man das einfach nicht macht. Ja, ich glaube, Hunde und Vögel fressen das nicht. Also die nehmen das nicht an, also weil es halt eklig ist, aber
Der Grund, warum ich jetzt gerade frage, Sam, um kurz reinzugrätschen, schnipsen die das auf eine Straße auf St. Pauli, wo jeden Tag so eine Maschine durchfährt, weil da 30 Junggesellenabschiede stattfinden? Oder ist es, verstehst du, wie ich meine?
Ja, aber Kleinvieh macht
das sowieso. Ja?
Kleinvieh macht auch Mist. Also, dass die Kronkorken einfach wegschnipsen, einfach mal eine Flasche irgendwo hinter sich stellen oder so. Ich mag das nicht. Ich bin da tagtäglich mit konfrontiert. Vielleicht bin ich auch deswegen empfindlich, weil ich einfach denke, das macht man in anderen Ländern auch nicht. Und hier denkt man so, ja, die anderen kümmern sich ja doch. Irgendwer macht es schon weg.
Doch, in anderen Ländern machen die das auch.
Oh, weiß ich nicht. Ich muss sagen, dass mit Deutschland, also Hamburg, Berlin, finde ich sehr dreckige Städte. Sehr, sehr, sehr dreckige Städte, muss ich sagen.
Ja,
also
es
sei denn, du fährst nach Eppendorf oder so.
Hamburg,
ne? Also, oder
ich hätte jetzt gesagt, Hamburg ist viel sauberer als Berlin, aber wahrscheinlich habe ich jetzt ein anderes. Weiß ich nicht. Hamburg ist für mich so viel teurer. Und
ja, das sind die Alsterviertel da hinten. Das ist alles da drum, rund um die Alster.
Musst du jetzt dahin, Sam. Vielleicht ist es soweit.
Oh nee, da fühle ich mich ja ganz spießig auch. Ne? Also wenn ich da eine geile Wohnung finden würde, dann vielleicht schon. Aber eigentlich würde ich immer gerne eher westlich der Alster bleiben. Also
du möchtest nicht ins spießige Viertel ziehen, aber da auf St. Pauli sollen die Leute sich jetzt auch mal ein bisschen benehmen lernen.
Guck mal, es macht gar keinen Sinn. Es ist hier absolutes Flaschenverbot. Ja. Ne? Also wirklich Glasflaschenverbot. Hier sind Schilder in den Straßen. Du darfst keine Waffen tragen, keine Handgranaten und keine Flaschen. Und dann denke ich mir so, na klar, das ist mein natürliches Habitat. Hier bewege ich mich regelmäßig. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon mit Kind. Es ist völlig normal für uns. Und das ist auch in Ordnung. Aber es kümmert halt auch keinen großen, also du kannst hier trotzdem rumlaufen, wie du willst. Du kannst hier trotzdem alles auf den Boden schnipsen. Es juckt hier keinen. Du kannst hier vor der Polizei bei Rot über die Straße gehen, deine Flasche irgendwie an die Seite stellen. Das juckt hier keinen.
Deswegen ziehen da ja auch die Leute hin, die das machen wollen.
Nee, das ist einfach so. Ich verstehe das nicht. Das ist doch Müll, gehört in den Mülleimer. Und das frage ich mich, wieso ganz oft diese Mülleimer ignoriert werden. Ich habe schon mal darüber nachgedacht.
Ja, die müssen sich mal auch dieses Video angucken, wo das Gehirn lernt, wenn man die kleinen Widerstände übermacht. Wenn man die Tasse in die Spülmaschine räumt. Da kann man auch die Zigarette bis zum Mülleimer bringen. Also natürlich
zum Beispiel,
das kleine Ding oben drauf. Oder den Müll bis dahin bringen. Aber es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich das auch nicht so gemacht
habe. Ja, damit 17, 18 ist was anderes. Ja, okay, das verstehe ich. Aber ich sehe hier teilweise erwachsene Menschen. Ich wette, die haben einen aalglatten Garten. Ich sage es dir, wie es ist. Und hier benehmen sie sich wie eine offene Hose. Und das finde ich halt einfach schade. Das mag ich überhaupt nicht gern leiden. Und ich glaube, wir müssten insgesamt in Deutschland ein bisschen besser kommunizieren. Diese Mülleimer, die hier stehen, die sind da. Aber wenn da ein Schild drüber stehen würde, bitte den Müll entsorgen. Ich habe das Gefühl, das würde was bringen. In England, ne, da ist, wenn du Hundekacke liegen lässt, 1.000 Pfund Strafe, dass du, wenn du Hundekacke liegen lässt. So, und das führt dazu, dass du da keinen Hundekacke siehst. Das, die gibt's einfach nicht. Die Leute heben das wirklich voll
Also du bist nicht nur für Schilder, du bist auch für höhere Strafen.
Was Glasflaschen angeht und so, ja schon. Ich bin
aber das ist ja auch voll dein Thema, Glasflaschen. Da wolltest du ja sogar politisch werden.
Ja, genau. Also mein Thema ist Müll insgesamt. Ich habe mich mal extrem intensiv mit dem Thema Müll beschäftigt und es funktioniert in anderen Ländern einfach deutlich besser als in Deutschland. Das muss man halt einfach mal so sagen. Wir haben hier nicht mal ein Mülltrennsystem. Und ich habe da große Fragen zu. Weißt du, wir haben 2025,
ja, gut, aber
das
Sam,
könnte besser sein.
Sam, du darfst das jetzt aber auch nicht mit ganz Deutschland vergleichen. So, ich lebe jetzt hier, mein Restmüll wird, ich habe Papier, ich habe Plastik, ich habe Restmüll und ich habe Bio. Und all meine Nachbarn haben das auch, aber du wohnst auf St. Pauli. Hier schnippst auch niemand seine Zigarette auf dem Feldweg auf die Straße. So, Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Du wohnst halt auf St. Pauli.
Ich weiß, und das ist immer das Argument. Dann bist du falsch. Dass ich nicht richtig bin, dass ich hier wohne. Aber ich sehe das anders. Ich glaube, dass wenn die Gesellschaft insgesamt ein bisschen sensibler auf Müll aufpasst, ein bisschen nachhaltiger lebt.
Ja, aber es gibt ja Orte, wo Menschen sensibler darauf achten. Das will ich nur sagen. Dass du natürlich jetzt nicht als einzelne Person innerhalb der Zeit, wo du da wohnst, dieses komplette Viertel und all die Menschen, die da wohnen, verändern kannst, weil da vielleicht ein ganz anderes soziales Milieu wohnt oder so als... Weiß ich nicht. Also ich weiß das nicht. Ich bin da nicht vor Ort. Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, dass 90% der Leute meiner Meinung sind, also wenn man sich mit denen austauscht, auch auf jeden Fall, auch auf der Straße oder so, oder du siehst, die Leute bepflanzen hier so die kleinen Abschnitte vor den Häusern, ob jetzt hier im Stadtteil oder auch in anderen Stadtteilen. Und dann gibt es da aber immer noch XY-Idiot, der dann da seinen Müll ablädt. Oder?
Also sind das so Einzelpersonen, die da das Problem sind bei euch im Viertel?
Einzelpersonen und TouristInnen, würde ich sagen, ne?
Ja, gut, Tourismus, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Tourismus macht eine Menge Dreck, ne?
Genau, aber wenn man da höflich drauf hinweist oder da ein bisschen besser drauf aufmerksam macht, dass das ganze System irgendwie auch ein bisschen besser funktionieren würde. Die Leute halten sich ja auch in jedem Stadtteil an rote Ampeln in ganz Deutschland. Und weißt du, wie ich meine?
In Berlin jetzt nicht so. Da sind rote Ampeln eher eine Empfehlung.
Ja, aber so, ne, dass es halt irgendwie eine Tendenz gibt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und da denke ich mir nur so, und das fängt halt an, wo ich mir denke, wie kann man im August, jetzt, also wenn die Folge rauskommt, ist August, wir haben jetzt hier trotzdem Sommer, einfach so die Sachen wegschnipsen, das frage ich mich, wie kann man einfach so eine glühende Zigarette jedes Mal einfach so vor das andere Haus schnipsen.
Okay, aber jetzt habe ich eine Frage. Wir haben auch vor circa einem Jahr eine Folge aufgenommen, da haben wir über einen Menschen aus dem nahen Umfeld gesprochen und da wurde der Witz ganz doll gefeiert, weil der innerhalb der Stadt sagt, hier ist ja keine Natur. Da war das noch ein großer Witz.
Da haben wir, nee, das weiß ich noch ganz genau, den Zusammenhang, da gab es einen riesigen Streit deswegen.
Das hast du mir nicht erzählt. Kronkorken,
das weiß ich ganz genau.
Das war bei uns, also zwischen uns immer ein Running Gag, weil das jemand in dem näheren Umfeld gesagt hat, dieses ist ja keine Natur hier.
Ja, aber da habe ich mich eingesetzt, dass das anders gesehen wird.
Ach so, das wusste ich nicht. Du hast das immer
so. Ich bin immer aktivistisch unterwegs, wenn es um Müll geht. 100%. Also da denke ich mir nur so, es ist hier keine Natur. Ja, das verstehe ich. Aber es ist trotzdem, finde ich, nicht vernünftig einfach.
Okay, dann habe ich das anders verstanden. Nein, es kann ja auch sein, dass da bei dir ein Umdenken stattgefunden hat. Deswegen habe ich gefragt. Weil wir waren irgendwann mal zusammen unterwegs. Das war vor da habe ich noch in Berlin gewohnt und da gab es keinen Aschenbecher. Und dann habe ich gesagt, so, hier ist weit und breit, nichts ist mir jetzt egal. Und habe es auf den Boden geworfen, hast du gesagt, XY sagt immer, ist ja auch keine Natur hier. Und dann hast du gelacht. Und
das verstehe ich, ja gut. Ich habe zum Beispiel ein Umdenken stattgefunden.
Und ich habe zum Beispiel mein Verhalten, was das angeht, erst mehr angepasst, als ich erfahren habe, wie viel, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das an allen Orten gleich ist, wie, also ich würde das jetzt zum Beispiel nicht in der Natur machen, aber ja, in der Stadt habe ich auch schon mal die ein oder andere Kippe auf den Boden geworfen, wenn weit und breit kein Mülleimer und auch kein Mensch in Sicht war, weil natürlich schäme ich mich dafür. Und dann habe ich aber irgendwann gehört, dass irgendwie eine Kippe so und so viel Liter Grundwasser verseucht. Und das war der Fakt, den ich so ein bisschen gebraucht habe, der, weißt du, so.
Ja, genau. Ja. Das wäre ein Schild, was ich brauchen könnte. So, irgendwo.
Ja, dann, du willst das mit den Flaschen machen, dann mach doch das mit den Schildern auch.
Mann, wo soll ich denn sonst noch anfangen? Ich denke mir einfach, so ist doch gesunder Menschenverstand einfach. Wir, früher mit 17 haben wir die McDonald's-Müll-Sachen einfach bei McDonald's stehen lassen, auf dem Parkplatz. Ja,
ja, die haben wir aus dem Fenster geworfen.
30 Meter gehe ich noch zum Mülleimer. Das ist doch überhaupt gar kein Problem.
Aber wir haben das ja auch gemacht.
Andere müssen das dann wegmachen. Ja, das sage ich ja. Früher haben wir das so gemacht. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, dass der Verstand ja auch einsetzt.
Das, ja, bei manchen.
Denke ich.
Bei manchen, in manchen Themengebieten.
Ich gucke mir die Nachbarn an und denke mir jedes Mal so, also warum schmeißt ihr nicht eure dreckigen Binden noch aus dem Fenster? Ist doch gar kein Problem. Irgendwer kümmert sich ja drum. Irgendwer anders kümmert sich ja drum.
Ja, ich sehe das schon, in welche Richtung das geht, Sam. Bist du vielleicht bald die kleine Schilder laminiert und über Mülleimer hängt?
Bei Gott, ich würde das so gerne machen.
Ja, dann go for it.
Spießerin im Herzen. Also jetzt, ne, nicht überall, aber Müll ist mein Trigger. Und ich glaube, das ist erst so, seitdem ich einen Hund habe. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt, zu wissen, Hunde und Kinder, die dabei sind und sich dann immer dem aussetzen müssen oder da, ja, das finde ich irgendwie total schade. Ja, klar, ich wohne auf St. Pauli. Ja, klar, ich würde aber auch umziehen, wenn es andere Wohnungen gäbe. Gibt es aber nicht. So.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch mit ein großer Punkt.
Ja.
Werbung. Heute geht's mal wieder um BookBeat. Und BookBeat ist für uns beide gar nicht mehr wegzudenken. Das ist so ein Audio-Streaming-Dienst. Das ist quasi wie Netflix oder Spotify der Hörbücher. Und da gibt's eine unfassbar riesige Auswahl. Wirklich von den allerbesten Sachen, die es gerade auf dem Markt gibt. Von alten Klassikern über ganz verschiedene Genres. Also Coming of Age, Spannung, Thriller, Klassiker. Echt wirklich, da gibt's alles. Und wir stellen euch ja immer so vor, was wir hören. Übrigens gibt es auch eine große Menge an Sachbüchern, das habe ich gerade schon noch vergessen. Und du, Jaco, hast uns heute was mitgebracht. Ich bin ganz gespannt, in welches Genre es fällt.
Ja, ich bin gerade wieder in so einer Hörbuchphase, weil Hörbücher beruhigen mich mehr als andere mediale Inhalte. Ich habe dann das Gefühl, ich bin näher bei mir. So ein bisschen eine Erweiterung, wie wenn man ein Buch liest, weißt du?
Ja, man hat auch mehr davon, weil man ja ein paar Stunden was hat.
Ja, richtig. Und da kann ich dann irgendwie drin versinken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie mit der Welt mitrennen. Weißt du, das
voll.
Ist, ich kann das nicht genau beschreiben. Und ich habe was richtig Cooles gefunden. Ich nutze das gerade, um ganz luxuriös einfach abends in meinem Garten zu sitzen oder zu liegen und mir das, ja, einfach so reinzuziehen. Und zwar ist das Buch von Vera Buck und heißt Der dunkle Sommer. Also wir sind hier mitten in der Sommerthematik drin, aber es ist, okay, ich erzähle dir, also erstmal muss ich dazu sagen, es hat eine Bewertung von 4,6. Ist für mich immer sehr wichtig, weil ich sage, believe the hype. Und in diesem Fall, ja, hat mir das auch wirklich sehr gut gefallen oder gefällt mir immer noch. Ich bin noch nicht ganz durch. Also erstmal, es spielt im Sommer und es ist ein Psychothriller. Es geht um Tilda und Tilda ist eine deutsche Architektin, die nach einem privat-persönlichen Schicksalsschlag gerne alle Brücken abbrechen möchte ihres bisherigen Lebens. Und sie entdeckt durch Zufall eine Anzeige über ein verfallenes Haus in einem sardinischen Geisterdorf, das für nur einen Euro zum Verkauf steht. Wir haben schon alle von diesen 1-Euro-Häusern gehört, ne? Deswegen hat es mich auch so gejuckt, das da reinzuhören. Tilda denkt sich halt, okay, das ist perfekt für Neuanfang einfach. Let's go. Und sie macht das dann halt wirklich. Das Buch spielt dann in diesem Dorf. Was soll ich sagen? Das Dorf ist dann gar nicht so verlassen, wie sie denkt.
Also beispielsweise sonntags läuten da die analogen Glocken, obwohl da eigentlich niemand sein sollte. Es gibt auch Gerüchte, dass das Haus, was sie gekauft hat, verflucht hat und so weiter. Zusammen mit so einem Journalisten versucht sie dann, das Geheimnis sozusagen dieser Geschehnisse zu lüften und erforscht so ein bisschen die Geschichte des Dorfes. Und dieses Buch hat einfach so eine krasse Atmo. Also du hast wirklich so das Gefühl, als wärst du in dieser furchtbaren, klirrenden Hitze in Sardinien mit ihr zusammen in diesem leeren Dorf. Also diese Atmo wird total gut rübergebracht. Du hast das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte ein Geheimnis stecken und du bist live dabei. Ich finde, dass die Autorin das wirklich sehr, sehr spannend und atmosphärisch geschrieben hat. Und deswegen wäre das ein bisschen mein Tipp für jeden, der so ein bisschen in dieser Jahreszeit unterwegs sein will, im Sommer. Aber es ist eben halt auch richtig spannend gleichzeitig, weil die meisten Thriller und Psychothriller spielen meistens in den dunklen Monaten. Und ich finde, es ist was sehr Besonderes, dass das so im hellen, heißen Italien passiert und trotzdem so einen dunklen Faktor mit sich bringt.
Das fühle ich, ja, verstehe ich gut. Für alle, die das nicht abkönnen und sagen, nee, ich brauche jetzt eher was nochmal für den Kopf oder so. Ich habe gerade zu Ende gehört von Nora Imlaut, mein Familienkompass, kann ich absolut und zu 100.000% empfehlen. Inhalt 4,9 bewertet, Sprecherin Oha. Auch mit 4,9 bewertet. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, ein Bestseller auch. Und da lernt man quasi, wie man authentisch und auf Augenhöhe mit Kindern leben kann und auch die eigenen Bedürfnisse nicht dabei untergräbt. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Genre. Aber wie gesagt, bei BookBeat ist für alle was dabei. Und ihr könnt das auch austesten. Wir haben nämlich einen Code für euch. Damit könnt ihr BookBeat 2 Monate lang testen. Tankstelle lautet der. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob eins der Abo-Modelle für euch passt und das verlängern. Und dann könnt ihr halt bei Bedarf jederzeit kündigen. Oder ihr macht es halt auch einfach direkt nach dem Probeabo. Wir verlinken euch das Ganze aber auch wie immer im Linktree in der Folgenbeschreibung.
Okay, jetzt habe ich meinem Spießertum ein bisschen
Raum
gelassen.
Ja, kein Problem. Lass es raus, Sam. So, Sam, hast du denn Lust, ein paar Zettelchen mit mir zu ziehen?
Sehr gerne. Viele, 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 viele gute Zettel haben wir. Und ich habe auch welche dabei.
Ja, willst du einen raushauen?
Ja, das ist ein leichter. Hast du Bock?
Ja, komm, hau raus.
Wie oft putzt ihr welche Dinge in der Wohnung?
Soll ich darauf antworten?
Ja, ich finde es halt voll spannend. Ich würde da gerne auch, vielleicht könnte man daraus noch wieder eine geile Statistik formen. Ich habe neulich bei einer Influencerin gesehen, dieses Thema ist so ein bisschen wie Nutella mit oder ohne Butter, aber die hat gesagt, dass sie jede Woche ihre Bettwäsche wechselt. Und dann dachte ich so, boah, krass oft.
Das ja, ich habe auch eine Freundin, die jede Woche ihre Bettwäsche wechselt und die findet es richtig, richtig abartig. Also die findet es bei mir schon abartig, weil ich das vielleicht auch nur alle 3 Wochen oder so mache. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es ist so ein Feeling, wo ich sage, jetzt wird's Zeit. Und
welches Feeling ist denn das? Erklär doch mal.
Naja, du kennst ja das Feeling, wenn Bettwäsche frisch gewaschen ist. Die fühlt sich dann ganz leicht auf der Haut an, die riecht gut und der Stoff fühlt sich frisch gewaschen an. Und dann gibt es so ein Getragengefühl und dann gibt es so ein I-Gefühl. Ich kann das nicht genau sagen. Das ist wahrscheinlich auch unterbewusst mit den Informationen verknüpft, wann es das letzte Mal war, wie ich das fühle, weißt du?
Ja.
Aber ja, das ist so das Ding. Aber was soll ich dir sagen? Also ich habe mal so eine Umfrage auf Instagram gemacht, wo ich gefragt habe, was sind eure Ekelgeheimnisse, also Dinge, die ihr niemandem erzählt, die ihr an euch eklig findet. Und da hat auch jemand geschrieben, dass ich meine Bettwäsche nur 2-mal im Jahr wechsle. Und da habe ich gedacht, du, da fühle ich mich jetzt richtig streberhaft hier an der Stelle. So.
Da ist dann fresh eigentlich, ne? So. Also ich muss sagen, ich habe so eine Bettwäsche, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ich nenne es immer so Crinkle-Bettwäsche, die so Seerocker, ich weiß nicht, wie das heißt.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Was sind das für Begriffe?
Das ist so eine Bettwäsche, die so Krissel hat.
Ach so, Seerocker absichtlich. Heißt das.
Ja, okay, genau. Verstehe. Die fühlt sich immer frisch gewaschen an, weil die einfach fest ist vom Stoff. Ich liebe dieses Gefühl. Ich finde diese Bettwäsche ganz gemütlich. Mein Freund findet die total abartig und sagt immer, er kriegt Schmerzen von dieser Bettwäsche auf der Haut, weil die so fest ist. Aber es gibt ja auch Leute, die weiche Handtücher gut finden. Es gibt Leute, die harte Handtücher eher besser finden.
Ja, ich habe aber auch so Bettwäsche, die nicht so weich ist, sondern so ein bisschen Struktur hat. Die ist manchmal, wenn die frisch gewaschen ist, sogar am Anfang, als ich die neu hatte, fand ich die kurz unangenehm und mittlerweile liebe ich das Gefühl aber ganz doll.
Ich auch. Und dann denke ich mir nur so, Alter, 3 Wochen locker weg. Locker weg ist gar kein Problem.
Ja. Ja, das ist, aber es kommt, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen drauf an, wie man das anerzogen bekommen hat. Ne? Zum Beispiel, meine Mutter hat immer, bis ich ausgezogen bin, glaube ich, meine Bettwäsche gewechselt. Und ich habe das gar nicht
voll
so
süß
wahrgenommen. Ja, die war eh süß, was Haushalt angeht. Die hat ja, ich musste ja ganz viel lernen überhaupt, was man überhaupt putzen muss und wie oft, als ich ausgezogen bin. Weil alles, was ich kannte, war, man räumt die Spülmaschine aus. Und ich dachte halt so, einmal im Monat vielleicht macht man das Bad sauber oder so. Naja, auf jeden Fall, also das kann man natürlich trotzdem machen, ne? No pressure, jeder, wie er das haben möchte. Ja, aber auf die Frage jetzt, wie oft, ich greife jetzt auf die Vergangenheit zurück, weil wenn wir jetzt in der Gegenwart bleiben, ich putze gar nichts ab, weil ich eine Putzhilfe habe, die alles abputzt.
Okay, aber wenn wir davon ausgehen würden, sie wären nicht da, dann kannst du dich noch ungefähr daran erinnern, wie oft du deinen Kühlschrank gereinigt hast?
Ja, das ist mir mit den Jahren ein bisschen wichtiger geworden. Ich würde sagen, so zu WG-Zeiten niemals.
Ja.
Dann später vielleicht so einmal im Jahr.
Mhm.
Und jetzt würde ich sagen, vielleicht so alle 4 Monate. Das kommt aber auch so ein bisschen auch drauf an, muss ich sagen, ne? Manchmal gibt's auch einfach so Anstöße, ne? Das ist vielleicht dann erst 2 Monate her, aber dann hat jemand, und das darf man bei mir nicht, die Paprika in die Schublade getan. Leute, tut mir leid, selbst schuld. Wer in meinem Kühlschrank Gemüse in die Schublade tut, das wird bis zum Endstadium vergammeln, weil da an diese Schublade gehe ich nur, wenn ich Mayonnaise oder Ketchup brauche.
Und ich habe da auch rote Beete drin, dieses Gefühl von Februar.
Ja, aber die ist ja wenigstens verschweißt, hoffentlich.
Nein, das ist echte rote Beete. Also die sieht schon ein bisschen crinkelig aus, wie die Bettwäsche vielleicht.
Ja, gut, aber es gibt ja so Gemüse, das wird crinkelig und es gibt Gemüse, das wie Paprika.
Wird haarig.
Was ja, das wird richtig haarig und matschig und fängt an zu siffen und so. Und das ist, wenn sowas natürlich mal irgendwo hinter irgendwelchen Sachen passiert, dann ist das so ein, okay, gut, wenn ich jetzt hier alles rausräume und diese Platte in die Spülmaschine packe, dann kann ich jetzt die anderen auch gerade mit reinpacken oder so, weißt du?
Ja, voll. Also ich habe das beim Kühlschrank manchmal so, dann denke ich gerade so, ach, die Ecke ist gerade irgendwie leer. Ich nehme mal gerade einen Zewa und Glasreiniger und ich gehe mal kurz da über die Ecke, weil da ist ein bisschen Milch ausgelaufen oder so. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das mache ich schon, aber so, ich bin ehrlich, ich glaube, du kannst da, wenn du da so mit dem Stäbchen das Zeugs in die Petrischale reinrührst und das irgendwie unter irgendeiner Lampe auslernen lässt, 14
Gott.
Tage, dann wird mir gesagt, sie sind eine Abartige.
Ja, und dann sage ich mir aber immer, wo ist denn jetzt das Problem? Also, wenn ich doch jetzt, also, was kann denn jetzt hier passieren?
Ja, kann nichts passieren.
Ich habe weder Durchfall, ich war 2020 das letzte Mal krank. So offensichtlich komme ich und meine Bakterien ja ganz gut miteinander zurecht. Das sind genau die Leute, also tut mir leid, ne, wenn jemand jetzt zu mir sagt, ich muss jede Woche meinen Kühlschrank ausputzen oder so, dann und desinfizieren, dann das sind auch die Leute, die sagen, dass ich bitte 2x am Tag mein Handy desinfizieren soll.
Oh, ich habe so Freundinnen. Die machen das. Und ich habe eine Freundin, die arbeitet im Krankenhaus und die ist da die Hygienebeauftragte auch. Die geht mit Schwarzlicht und guckt, ob die Hände ordentlich desinfiziert sind tatsächlich
ja,
auch.
Ja, krass. Du, weißt du was? Jeder, wie er es braucht.
Ja, absolut.
So, ganz einfach. Also, ne, es gibt auch, ich kenne Leute, die kommen hier rein und denken so, okay, die lasse ich bei mir zu Hause nicht rein. Und es gibt Leute, die kommen hier rein und ich weiß ganz genau, die denken sich, was ist das denn? So, aber so ist es.
Ich find's
halt
bei dir immer ordentlich, ehrlich gesagt.
Ja, kommt drauf an, wann du hier reinkommst. Gibt so eine und solche Tage.
Ne? Ja, also was ich sehr selten mache ist, und da würde ich mir wünschen, dass ich da ein bisschen eher hinterherkomme, ist Fensterputzen. Also muss ich sagen, 2x im Jahr ist wirklich ist gut geschätzt.
Ja, und es kommt auch ja wirklich drauf an, wo du wohnst und so, ne, und wie das aussieht. Ich habe leider auch nicht so geile Fenster hier, also die sind schon sehr verkratzt und sowas. Das bedeutet, sogar wenn die frisch geputzt sind, sehen die gar nicht so richtig sauber aus. Das heißt, wenn die dreckig werden, ist es nochmal kack. Ne, so.
Wie kann das sein? Woher, wie verkratzen Fenster so krass? Und weißt du was? Da denke ich bis heute nach immer, ich denke ja immer über Umzug und Auszug und sowas nach. Und dann denke ich immer, das ist das Einzige, was ich nicht festgehalten habe im Übergabeprotokoll. Ich habe die Fenster nicht kontrolliert. Falls ihr umzieht, Leute, checkt die Fenster. Die sind so verkratzt bei uns, weil die könnten mir jetzt sagen, ich war das. Und dann könnte ich nicht mal widerlegen, dass das nicht stimmt.
Ja, ja, Fenster putzen. Das ist so eine, warte mal, wie oft mache ich das denn? Auch ein bisschen nach Gefühl, aber ich würde sagen, mehr als dreimal im Jahr findet das bei mir auch nicht statt. Ich muss sagen, ich habe jetzt öfter im Kopf, aber das liegt daran, dass ich ja, bevor ich hier gewohnt habe, habe ich ja an einer großen Hauptstraße gewohnt und das war wirklich gestört, Sam. Also im zweiten Stock an einer vierspurigen Straße, wo die bis zu 70 oder 100 fahren dürfen, dass du hättest diese Fenster jede Woche putzen können. Das ist wirklich richtig krass. Ja. Ja, das ist auch, wenn du bei uns gewischt hast. Du hast da so einen Dreck vom Boden geholt nach einer Woche, das glaubst du nicht. Als würdest du so eine Bahnhofshalle wischen, weil da so viel Dreck und Smog und so in der Wohnung gelandet ist.
Krass, und das hat man dann auch immer eingeatmet. Das denke ich bei uns auch immer. Ich finde ja, bei uns alle zwei Jahre sind die Ecken so ein bisschen angegraut, habe ich das Gefühl. Und dann denke ich mir so, das ist, glaube ich, der Feinstaub vom Hafen. Ich kann es mir nicht anders erklären, was soll es dort sein? Hier wird nicht drin geraucht oder weiß ich nicht was. Oder aber die Ecken, die sehen immer so ein bisschen dunkel aus. Dann weiß ich immer nicht so genau. Aber ja.
Kein Plan. Habe ich noch nie auf Ecken geachtet.
Ja, ich auch nicht. Aber bei uns fällt mir das auf. Wenn du merkst, so nach oben hin habe ich so einen kleinen leichten Grauverlauf in die Ecken. Und du denkst dir so, das sind Umwelteinflüsse, nicht die guten.
Ja, ich verstehe. Aber um übrigens nochmal auf die Oberflächen zurückzukommen, ich bin, also zu dem Zeitpunkt, wo ich noch selber zu Hause geputzt habe, bin ich Team einmal die Woche alles machen. Also wenn ich jetzt im Bad bin, dann denke ich nicht, ah okay, ich putze jetzt die Oberfläche ab, aber jetzt nicht den Kerzendeckel und nicht die staubigen Parfümflaschen, weil wenn ich da eh gerade bei bin, wenn ich das in allen Räumen so mache, kostet mich das vielleicht 20 Minuten extra und dann ist halt alles einmal abgewischt. So bin ich dann eher. Also ich bin so Team ganz oder gar nicht.
Ja, ist dann halt auch immer echt eine große Aufgabe, die da vor einem liegt, aber das Gefühl danach ist halt einfach voll schön, das muss ich auch sagen. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich verändere das System. Ich bin auch so groß geworden tatsächlich mit einmal die Woche. Meine Schwester und ich, wir mussten immer einmal die Woche, wir hatten ein eigenes Badezimmer, das putzen, freitags oder samstags, und da haben wir uns immer 3 Stunden mit beschäftigt, weil wir so langsam waren. Aber das habe ich so beibehalten irgendwie. Und irgendwie fand ich das auch gut. Das hat mir auch irgendwie Freude gemacht. Und dann habe ich aber immer gedacht so, boah, das ist voll viel, wenn ich jetzt irgendwie am Mittwoch schon einmal das Waschbecken, weil ich habe gerade mich abgeschminkt und überall sind schwarze Flecken oder so, das einmal so überputze, nur mit Badreiniger, ne, einmal mit Lappen und trocken mache, dann sieht das ganze Bad ja schon wieder ein bisschen ordentlich aus. Das habe ich versucht, aber da
bräuchte ich,
es ist kurzzeitig,
da bräuchte ich Erfahrung drin, weil ich dann ganz schnell das Gefühl von Chaos bekomme. Das Waschbecken ist sauber, aber der Boden nicht. Und dann mache ich am nächsten Tag die Toilette. Das gibt mir ganz oft das Gefühl, ich verliere den Überblick. Aber wenn man da Routine drin hat, oder was eine Freundin von mir gemacht hat, oder eine ehemalige Freundin, die hat gesagt, sie macht jeden Tag einen Raum. Fand ich auch. Also
ja, nee, da muss ich ja jeden Tag putzen.
Ja,
nee,
das geht für mich,
das sehe ich
nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Team abgeben. Also das ist für mich Luxus, aber ich würde jeden anderen Luxus dafür runterfahren. Ich würde jede Klamotte, die ich mir kaufe, dafür runterfahren. Aber das bin ich persönlich. Oh, wie oft machst du den Backofen sauber?
Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Unverschämtheit. Dieser Backofen. Ich denke immer noch, ich schwöre bei Gott, ich habe noch nie so einen sauberen Backofen gesehen wie bei Jackos Mutter.
Ja,
ich weiß
meine Mutter
nicht, wie sie das gemacht hat damals, aber das ist so nachhaltig hängen geblieben. Wir waren Anfang 20 oder so und ich komme scheinbar auch aus einem Haushalt, wo der Backofen nur 2-mal im Jahr sauber gemacht wurde. Und dann habe ich diesen Backofen gesehen. Ich wusste, diese Küche ist schon alt, aber der hat geglänzt von innen.
Der sieht immer aus wie neu, weil meine Mutter kennt auch
also wirklich
die besten
neu, Leute.
Ja, meine Mutter hatte früher schon den Backofenreiniger von Provin, wo ich auch bis heute sage, ist einer mit der besten. Es gibt auch günstige, die also habe ich jetzt gelernt, die genauso gut sind. Aber die war früher schon sehr in dem Game drin. Also meine Mutter und Putzen, das ist eine Liebe fürs Leben.
Oh, ich wünschte, ich wäre auch so.
Aber halt nicht und weißt, einfach was ich so, noch oh, ich finde? Aber warte, nicht einfach so, ich putze gerne, sondern optimieren, das Beste vom Besten finden, das Einfachste vom Einfachsten. Letztens waren wir auf dem Flohmarkt und da stand so ein Marktschreier, der hat so ein Putzmittel verkauft und dann hat er so Jod in Glas mit Wasser gemacht, hat einen Tropfen von dem Putzmittel reingemacht, ist alles wieder durchsichtig geworden, war komplette Verarsche. Ich habe es zu Hause mit anderen Sachen ausprobiert, hat gar nicht funktioniert. Da ist sie am Start, verstehst du?
Ja,
sie braucht
okay.
Die absoluten Pro-Tipps. So.
Das ja. Verstehe ich gut. Für mich sind ja nochmal die krasseren Leute, bei denen das Backblech und das Rost, also dieses Gitter, wenn da keine dunklen Flecken drauf sind.
Das
wenn
ist
die
auch
aussehen
bei meiner Mutter so. Ja.
Oh, das sind
also
Heilige.
Bei mir sieht das auch so aus, Sam, aber weil meine Mutter jeden zweite Woche zu Besuch ist.
Ich will auch, dass das bei mir so aussieht. Mein
ja,
Gitter
ich
sieht
das
nicht so schön aus, Leute.
Nein,
und ich mache Backpapier da drauf. Wieso?
Ja, ich weiß auch nicht, warum das passiert. Ich kann es dir nicht sagen, Sam. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, noch niemals einen Backofen sauber gemacht. Ich kenne mich mit dem Prozess wirklich überhaupt gar nicht aus.
Es ist Pain, das ist so anstrengend. Und das Schlimmste ist, Draco, vorne in dieses Glas, da kommen dann halt voll oft auch so flüssige Tropfen, die dann da so in dieses Zwischenglas laufen. Und dann musst du die ganze Front abschrauben. Weißt du, was du da alles machen kannst beim Backofen? Wie anstrengend das ist, mit dem Arm so von oben den zu reinigen, dann an der Seite mit diesen Gittern. Das ist so eine Drecksarbeit. Ich hasse Backofen.
Na, dann habe ich ja alles richtig gemacht, dass ich das noch nie gemacht habe.
Ich hasse das wirklich sehr dolle. Deswegen denke ich mir nur so, weißt du, ich denke wirklich, das brennt ja alles weg. Weißt du, wie ich meine? Beim nächsten
Auflauf, den
ich mache.
Naja, du denkst, es ist desinfiziert zumindest. Du wirst dich wahrscheinlich nicht dadurch mit irgendwas anstecken, weil in dieser Hitze Bakterien, es ist halt einfach nur vielleicht nicht schön anzusehen und macht vielleicht ein Gefühl, wenn man den vielleicht dem Besuch sagt, kannst du mal kurz die Pizza reinschieben und dann fällt einem kurz ein, ach ja, vor 3 Jahren, da habe ich das letzte Mal im Backofen sauber gemacht. Sie wird jetzt den ganzen Schmand sehen.
Ja, oh Mann, ey. Und dabei habe ich mir so viele TikTok-Videos dazu angeguckt, wie man das am besten macht. Ich weiß den Prozess, wie man das am besten macht, mit der Klarsichtfolie und so, ne? Aber ich mach's nicht, weil, weiß ich nicht, Backofen ist Endgegner. Backofen ist
ja, vielleicht bist du dafür noch in der Theoriephase. Du lernst jetzt noch, du guckst TikTok-Videos und irgendwann kommt mal die praktische Phase. Vielleicht
dafür
40.
Sauge ich einmal am
oder
Tag.
Oder 45. Saugen genau. Einmal am Tag. Ja, das mache ich nicht. Hier wird einmal die Woche gesaugt und was soll ich dir sagen? Das war vor 6 Tagen. Wir haben einen Hund, der viel Haare verliert. So sieht's hier auch aus. Meine Freundin war gestern kurz da und hat sich aufgeregt und meinte, ich muss mich kurz auf den Boden legen. Und dann war sie so dabei, sich auf den Boden zu legen und ich war so,
don't. Ja,
und dann war sie auch noch mit dem Gesicht auf meinem Teppich. Sam, das ist ein Teppich. Ich glaube, wenn du da mit dem Gesicht dich drauflegst, da kannst du Krankheiten kriegen. Der muss schon lange ausgetauscht werden. Aber ich habe einfach noch nicht die Entscheidung getroffen, was für eine Farbe, was für eine Form kommt dahin. Ich drück mich davor.
Oh, ja,
und sie lag so mit ihrem Gesicht auf dem Teppich und ich war so, kannst du, leg dich mal ein bisschen weiter nach rechts bitte aufs Laminat, ja? Und dann wollte ich noch sagen, puste bitte einmal kurz, bevor du das Gesicht. Aber gut, so.
Ich war letzte Woche im Teppichgeschäft und habe gefragt, wirklich unscheiß, bin da hingegangen, habe gesagt, ich suche eine Teppichreinigung. Ich würde das gerne outsourcen, ich würde das gerne irgendwo einrollen, hinbringen und sagen, könnt ihr das bitte reinigen, weil ich habe das Gefühl, Teppiche sind zum Wegwerfprodukt geworden. Denn die Teppiche sind noch gut und es gibt ja auch etliche TikToks, Instagram-Videos, whatever, wo die gereinigt werden. Ich denke mir, ich mag meine Teppiche eigentlich total gerne, aber die müssen gereinigt werden. Ich kriege das aber alleine gar nicht hin mit meinem Vanish und Staubsauger. Das klappt nicht so, wie die
jetzt
die das da machen.
Jetzt wirst du ganz viele Nachrichten von Hüla Girls kriegen an dieser Aussage.
Ja, aber ich 4.500 €, ich bitte euch.
Ja, aber wenn du, ach nee, du bist nicht gerade interessiert am Staubsauger-Game, ne? Weil unsere Nachbarin hat sich gerade auf Rat unseres Nachbars einen Nassstaubsauger gekauft, der nicht so teuer war.
Ach so.
Ja, der wohl sehr gut sein soll, also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben soll. Ein Kabelstaubsauger.
Ich finde das Prinzip saugut. Das ist ja wie eine Bong, oder?
Das ist, ja, Ich glaube, es ist wie eine Bong. Ja.
So, das ist der, das Wasser ist der Filter. Das ist gesund in erster Linie. Weil ich habe immer das Gefühl, dass zum Beispiel der Staubsauger, ich habe zwei verschiedene für unterschiedliche Anwendungsgebiete.
Aber warte, ich glaube, das heißt auch, dass du auch nass staubsaugen kannst, oder? Also du kannst, glaube ich, auch nass über zum Beispiel den Teppich gehen.
Ja, aber also nass über den Teppich gehen oder ist er dann so sauber, dass er aussieht wie neu? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe für mich.
Das ist, ich habe das noch gar nicht hinterfragt, dass es ja Sachen gibt, wo du, es gibt ja Staubsauger, wo das einfach durch Wasser filtert und es gibt aber auch Staubsauger, wo du nass saugen kannst. Und das meine ich nämlich eigentlich, dass du quasi da noch ein anderes Element mit reinbringst, außer Luft.
Ja, damit, also zum Wischen fände ich es übertrieben nice auch, aber ob die dann auch die Teppiche reinigen, keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, häufiger wischen. Ich glaube, ich hätte einen hygienischeren Haushalt, wenn ich sowas besitzen würde. Bin ich bereit, eine vierstellig für zu bezahlen? Absolut und überhaupt gar nicht, ja, Leute. I'm sorry.
Ja, ich war auch erst richtig scharf nach Erzählungen auf den Staubsauger von einer Freundin, aber ich habe den dann in echt gesehen und der funktioniert halt für meine Situation nicht. Ne? Also der war jetzt nicht im, doch, der war auch im vierstelligen Bereich. Der war halt super schwer und ich habe ja Treppen.
Ihr habt Treppen.
Der war schwer und breit und ich habe Treppen. Und deswegen brauche ich was, ich brauche was Leichtes, Transportables. So, ne?
Da müssen sich die Produktentwickler wohl nochmal ransetzen, denn wir haben die wohnen nicht alle im Bungalow auf 200 Quadratmetern, wo man das mal easy peasy so machen kann. Ne, Stadtwohnung mit ohne Treppen, bei Jaco mit Treppen. Was gibt es für eine Alternative?
Werbung.
Jaco, ich habe neulich mal wieder so eine Audio-Fantasy gehört und diesmal waren es zwei Männer. Und ich schwöre dir, ich war richtig so, okay, wow, das ist einfach eine derbe Hot. Ich habe es mir aufgeschrieben, das hieß Feuchte 69er.
Sam ist nur noch in der Kategorie drin. Du hast ja schon öfter erzählt, dass du das ziemlich gut findest.
Ja, ich glaube, weil es da einfach nur so um die pure Lust geht. Einfach so ohne diese typischen Bilder am Kopf, sondern einfach dieses sinnliche, körperliche Miteinander. Und ja, ich fühle das total. Und das hat so eine ganz, ganz besondere eigene Intimität.
Ja, und das Schöne ist halt, bei Fantasy kann man halt richtig gut filtern, ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich stehe total auf männliches Stöhnen, dann kannst du halt genau das auswählen und bekommst halt nur solche Audios angezeigt.
Ja, oder wenn man es zum Beispiel auf Englisch lieber mag. Das kennt man ja von Serien auch manchmal. Das geht auch. Und die Auswahl ist übrigens echt krass.
Ja, also es ist wirklich alles dabei, ne? Queere Inhalte, verschiedene Sprachen, dann diverse Perspektiven und trotzdem geht's halt nie um Performance oder so. Also das ist alles body neutral und es geht halt einfach ums Spüren und überhaupt nicht ums Aussehen.
Genau, und das fühlt sich nämlich richtig gut an. Man darf einfach mal selbst sein und ausprobieren, worauf man wirklich so Bock hat.
Also Leute, wenn ihr Lust habt, euch da durch die Audios auch mal ganz neu zu entdecken, dann könnt ihr das einen ganzen Monat lang kostenlos testen. Es gibt da nämlich über 1700 Audios und ich sag mal so, da ist für jeden Geschmack was dabei.
Mhm. Und mit unserem Code JackundSam25, alles zusammen und ausgeschrieben und groß, spart ihr 25 Euro aufs Jahresabo. Zwei Tage vorm Ende bekommt ihr nochmal eine kleine Erinnerung, also ganz ohne Abo-Stress, das finde ich persönlich sehr super.
Ich buchstabiere das nochmal sicherheitshalber für alle. FEMTASY. Aber den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer in unserem Linktree in der Folgenbeschreibung.
Und Leute, es lohnt sich wirklich mal außerhalb der eigenen Filterbubble zu gucken.
Naja gut, wollen wir hier einen Deckel drauf machen, liebe
ja,
Jaco?
Lass uns
möchtest
Deckel
du den
drauf
nächsten
machen.
Zettel ziehen?
Ja, ich möchte den nächsten Zettel ziehen. Auf diesem Zettel steht, was haltet ihr vom Konzept der Ehe? Ja. Sam, ja, was hältst du vom Konzept der Ehe?
Bin nicht so romantisch veranlagt, was das angeht. Ich finde das total schön. Ich finde, wenn sich zwei Menschen lieben und sagen möchten, sie verbringen ganz viel Zeit miteinander, sie möchten das festhalten und auf Papier bringen, finde ich mega, voll toll. Ich habe mich nicht dafür entschieden, aus dem Grund, ich habe keinen Bock, meine Steuererklärung mit meinem Partner zu machen erstens, keinen Bock, hinter seinen Unterlagen herzulaufen. Ich habe mit unserer Steuerberaterin darüber gesprochen, sie hat gesagt, Sie hält ja gar nichts davon, wenn man das nicht aus Liebe macht. Ich habe gefragt, ob ich finanzielle Vorteile davon hätte. Und dann hat sie gesagt, in ihrem Fall nicht. Und dann habe ich gesagt, okay.
Finde ich auch schön, dass sie dir da einfach auch noch eine moralische Sache mitgegeben hat. Das ist ja auch total ihr Job, aber okay.
Ja, stimmt schon. Wir haben da halt jetzt auch nochmal bezüglich der Schwangerschaft und Kinder und so drüber gesprochen. Die Sache ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Ich finde das Konzept an sich süß und schön. Ich brauche es für mich nicht, aber ich glaube auch einfach, weil ich gemerkt habe, bei den letzten Hochzeiten irgendwie innerhalb des Inner Circles von der Familie, das war alles ein bisschen stressig für mich. Und ich will diesen Stress gar nicht haben. Weißt du, wie ich meine? Also,
war das denn stressig für die Person auch, die da geheiratet
hat? Ja. Ja, das war auch stressig für die Person, die da geheiratet ist. Ist natürlich vielleicht auch Typsache.
Ja gut, aber es kannst ja auch unstressig machen. Also du kannst ja auch einfach zum Standesamt gehen und danach in Urlaub fahren.
Genau, dann habe ich das, das finde ich auch, hat eine Freundin von mir gemacht, die hat jetzt sich scheiden lassen, meinte, oh, Scheidung war auch richtig teuer, gar keinen Bock gehabt. Aber die hat das auch so gemacht, die sind einfach zum Standesamt gegangen, haben niemandem Bescheid gesagt und waren dann verheiratet und sind in Urlaub gefahren. Und ja, 3 Jahre später, leider, hat's nicht geklappt und dann meinte sie, oh Mann, ey. Sie hat sich dann scheiden lassen und hat gesagt, dass es halt echt richtig teuer war. Ja, keine Ahnung, ich bin da irgendwie voll unaufgeregt. Ich akzeptiere das, ich habe für mich jetzt nicht zwangsläufig das ausgeschlossen, aber ich jage dem auch nicht hinterher. Ich bin da ehrlich gesagt relativ offen, aber auch relativ unromantisch, weil ich auch aus einer Familie komme, wo das Thema null romantisch behandelt wurde, wirklich zero.
Mhm.
Ja, das ist so ein ganz kurzer Einblick.
Ich glaube, ich kann da auch noch gar keine richtige Meinung zu abgeben, weil ich mit dem Thema einfach, also obwohl ich verlobt bin, mit dem Thema gar nicht so in Berührung. Also ja, ich glaube, ich habe da noch gar keine feste Meinung zu. Also weil ich weder auf emotionaler Ebene noch auf rationaler Ebene viele Erfahrungen gemacht habe, ne? Weil ich war zum Beispiel in meinem Leben, glaube ich, auf 3 Hochzeiten. Eine davon, da kann ich mich kaum dran erinnern, da war ich 4, 5 Jahre alt. Eine war von einer Freundin und eine war von fremden Leuten. Aber es ist jetzt nicht, als hätte ich jetzt zum Beispiel als wäre ich jetzt bei einer Freundin als enge Freundin im kompletten Prozess dabei gewesen oder bei einem Familienmitglied oder so. Weißt du, also so diese emotionale Seite, die habe ich noch gar nicht so doll mitgefühlt. So, da hatte ich nie so eine Rolle, dass ich jetzt so genau so. Und es wurde auch bei uns zu Hause jetzt nicht viel über sowas gesprochen. Also mir wurde da keine Meinung anerzogen. So gar nicht. Keine Ahnung, meine Eltern waren halt verheiratet. Kein Plan. Und faktisch, es würde für mich vielleicht schon eine Rolle spielen, aber ich bin noch nicht in die Situation gekommen, wo das wichtig wäre. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel schon Nachrichten bekommen habe, werden jetzt bestimmt auch wieder welche kommen, dass es zum Beispiel in deren Familie ein großer Punkt war, dass sie gewünscht hätten, sie wären verheiratet gewesen, weil eine Person ganz doll krank geworden ist oder nicht mehr für sich selbst sprechen konnte. Und die Partnerin hätte dann einfach gerne ein Mitspracherecht gehabt, hat sie aber nicht
bekommen. Das kannst du aber so festhalten ohne Hochzeit. Das ist sogar eigentlich ein Irrglaube, weil das Heiraten ist nicht die Verbindung dafür, dass du Mitspracherecht hast. Also verstehst du, wie ich meine? Du musst
Vorsorgevollmacht aussprechen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ein Kind kriegt, wenn es ums Thema Namen geht oder so. Aber da findet man, glaube ich,
also, das haben wir jetzt ja alles durch. Also wir waren jetzt vor 2 Wochen beim Jugendamt und wir wurden da belehrt, dass quasi mein Freund das Sorgerecht annimmt auf und der Vater ist, weil wenn ich das nicht unterschrieben hätte und mir wäre bei der Geburt was passiert oder würde was passieren, dann ist er nicht der Sorgeberechtigte. Das mussten wir dokumentarisch festhalten, wurden da belehrt, haben da 2 Schriebe unterschrieben und müssen die dann halt immer beiführen. Ich habe halt darüber nachgedacht, weil wir halt unterschiedliche Namen haben, dass das irgendwie zu einem Konflikt führt, weil zum Beispiel das Kind meinen Nachnamen kriegt, mhm, aber bei ihm auf der Krankenkasse mit angemeldet ist, weißt du? Und dann haben die unterschiedliche Nachnamen. Ist ja auch für manche so ein Ding, ne, dass die das gerne einheitlich haben wollen. Mhm. Und dass es da immer wieder dazu kommt, dass du halt die Geburtsurkunde dabei haben musst oder sonstiges und solche, ja, Sachen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und den verstehe ich auch. Für mich ist ein Punkt, der sehr wichtig ist und den habe ich gerade auch im Familienkreis noch mitbekommen und weswegen ich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal heiraten würde, ist die Witwenrente.
Mhm. Ja.
Also, wenn ein Part verstirbt, dann kann ja zum Beispiel der andere Part finanziell wird von der Rente mitgetragen, des verstorbenen Partners.
Ja, 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 das wäre zum Beispiel ein rationales
Das
Argument.
Ist ein rationaler, ja, Punkt, weil das Geld würde einfach verfallen.
Mhm.
Und wir hatten das im, oder hatten das in der Familie auch, dass dann nicht, also dass da wurde dann geheiratet, weil dann gemeinsames Haus noch mit im Spiel stand und so, auf dem Spiel stand. Und wenn der einen Person was passiert, dann kann die andere das vielleicht gar nicht mehr abzahlen oder so. Und dann sind es halt wichtige Euros, die da irgendwie mit reinspielen. Ich weiß, das ist total unromantisch, das ist total rational, aber eigentlich.
Nein, es ist ja
30,
beides.
40 Jahre zusammen ist, warum denn nicht, ne?
Ja, nö. Ja, und auch wenn früher, also du kannst
ja,
ja
genau,
nicht steuern,
auch wenn früher.
So.
Ja,
das ja ist also so. Das muss irgendwie jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, dass ich heiraten werde in meinem Leben. Mhm. Ich glaube aber, es gibt auch Gründe dafür, dass ich noch nicht geheiratet habe. Also ich glaube, da haben auch noch ein paar Faktoren vielleicht gefehlt. In der Beziehung, in der Familie, im freundschaftlichen Umfeld, dass da vielleicht auch dann. Weißt du, also es gibt ja so viele Faktoren und auch rationale Gründe. Es spielt so viel ein, ob du sagst, ich habe da jetzt Bock drauf oder nicht. Ich habe aber, würde ich sagen, weder, ich habe da nichts gegen, aber ja, ich bin neutral.
Ja, ich bin auch relativ
so,
neutral,
ja,
würde ich sagen.
Ich weiß, es gibt Leute, die
freuen, wenn ihr heiraten würdet.
Ja, also ich glaube, ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Aber ja, ich sage mal, alles passiert zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, ist auch so, ist wirklich so.
Ne?
Also ich verurteile das auch gar nicht, sondern das soll jede Person oder jedes Paar so machen, wie er oder sie möchte.
Ja, ich glaube, es gibt Leute, die da so gegen sind, aber ich weiß gar nicht warum. Also keine Ahnung, aber
ja. Na, du wirst halt bevorzugt so vom Staat, wenn du verheiratet bist. Ne? Du wirst bevorzugt behandelt. Ich weiß nicht genau, welche Gründe da alle mit reinspielen. Ja, aber dass das halt so ist.
Ja, die müsste ich jetzt wissen. Also inwiefern man bevorzugt wird, um jetzt ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich das gerecht oder ungerecht finde.
Wir können mal kurz nachgucken, warte. Ich habe jetzt nur ChatGPT gefragt, ne? Ich habe da jetzt keine Quelle zu. Ich habe einfach reingegeben, Vorteile einer Ehe in Deutschland. Und dann stehen hier steuerliche Vorteile bei Ehegattensplitting. Das ist häufig auch so, wenn ein Teil viel verdient und der andere, glaube ich, weniger.
Ja, dann wird das.
Dass sie einfach.
Also, wenn man gemeinsames Geld hat, ne? Sonst hat ja einer einfach Pech, der andere Glück.
Steht sogar dabei, also besonders wenn ein Partner deutlich mehr verdient, das ist ja in den traditionellen Rollen, die wir ja auch in Deutschland noch haben, häufig der Mann dann so. Dann die Krankenversicherung, da kann der Ehepartner kostenlos dann mit familienversichert sein. Wir zahlen halt beide Krankenkassen, das ist schweineviel Geld, ist halt wirklich so. Dann Erbrecht, der Ehepartner oder die Ehepartnerin sind automatisch erbberechtigt und genießen steuerliche Freibeträge. Dann gibt es die Hinterbliebenenrente, die wir eben schon genannt hatten als Witwenrente, ich weiß gar nicht, ob man das so noch sagt. Stirbt ein Partner, hat der andere Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente? Doch, das darf man noch so sagen. Unterhalt und Absicherung. Also im Fall einer Trennung oder von Krankheit ist der andere unterhaltsverpflichtet. Dann Sorgerecht und Adoption. Also das ist ein einfaches Sorgerecht. Also es gibt ein gemeinsames Sorgerecht für die Kinder. Genau.
Ja, aber warte mal. Okay, ich verstehe. Aber so, ich bin jetzt natürlich nicht, ich kann jetzt nicht innerhalb von ein paar Sekunden komplett alles mit einbeziehen. Wenn es jetzt aber nur Menschen betreffen könnte, würde, die sich entweder für oder gegen eine Ehe entscheiden, dann ist es ja nicht unfair, weil
man kann sich ja entscheiden. Das bedeutet, es ist ungerecht für die Leute, die sich nicht für eine Ehe entscheiden können. Also beispielsweise zu Zeiten, wo viele Leute aus der LGBTQIA-Plus-Ecke nicht heiraten durften. Weißt du, wie ich meine? So. Oder ich weiß jetzt nicht, wie das mit Alleinerziehenden ist oder sowas, ne? Also ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer jetzt darunter leidet, dass es das Konzept Ehe als Auswahlmöglichkeit überhaupt gibt. Weil erstmal ist es ja nicht schlimm, wenn der Staat sagt, hier, wir haben etwas, das könnt ihr tun und dann wird es leichter für euch, weil ihr ja jetzt zusammen seid. Das ist ja erstmal ein Angebot. Aber wer leidet unter diesem Angebot, ist die Frage.
Es leidet, glaube ich, direkt keiner. Allerdings ist es, wenn Leute einfach auch schon seit 20 Jahren zusammenleben oder auch nur seit anderthalb Jahren zusammenleben, ja. Wenn zum Beispiel eine Person, das finde ich zum Beispiel sehr unfair, als zum Beispiel in die Arbeitslosen, ins Bürgergeld rutscht, dann wird der Mitbewohner oder die Mitbewohnerin dazu, also du musst dann für die andere Person mittragen, ob du verheiratet bist oder nicht, beispielsweise. Da wirst du behandelt, als wärst du ein Ehepaar. Wenn es aber um Vorteile geht, wirst du nicht behandelt wie ein Ehepaar. Verstehst du, was ich meine? Also du wirst verpflichtet.
Ja, aber haben wir jetzt wirklich alles auf dem Schirm, ist die Frage. Oder hat man eben Nachteile in einer Ehe, die man dann aber auch mitträgt mit diesen Vorteilen? Da müssten wir jetzt tiefer reingehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt.
So, um das große Ganze zu sehen. Und dafür fehlen mir jetzt gerade noch Informationen irgendwie. Du, das können wir irgendwann gerne nochmal aufgreifen. Da mache ich mich gerne schlau.
Ja, ich finde es auch gut. Also sehr, sehr gerne würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Ich finde das auch auf jeden Fall spannend.
Wir kriegen noch einige Nachrichten.
Total.
Wir sind ja auch Leute in systemrelevanten Berufen, die sich da richtig gut auskennen, ne?
Ja, sicher gibt es hier auch Standesbeamtinnen und sowas, die zuhören. Ja. Die denken sich die ganze Zeit so, oh Gott, dieses gefährliche Halbwissen, was die hier rausplaudern.
Ja, deswegen spreche ich es auch gerade an, Leute. Wir sind ja hier kein Expertenpodcast. Wir machen uns gerade das erste Mal übers große ganze Gedanken. Da fehlt jetzt Wissen an der Stelle.
Richtig. So. Hier steht zum Beispiel, ChatGPT sagt auch nochmal, dass man Mitentscheidungsrechte hat, zum Beispiel bei OPs im Krankenhaus oder sowas. Ne? Mhm. Gut, das könnte man dann halt auch immer nochmal separat festhalten. Aber ja, die ganze Erbgeschichte und so ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ja, das sind schon ein paar Faktoren, die damit einspielen, die dann auf jeden Fall ja doch die Leute bevorzugen oder bevorzugt behandeln, die verheiratet sind im Vergleich zu denen, die nicht verheiratet sind, aber trotzdem vielleicht 30 Jahre zusammen sind oder auch nur 3 Jahre zusammen sind, whatever.
Ja, die aber ja die Option hätten.
Ja, aber es sollte kein Zwang sein. Ich finde, dass alle gleich behandelt werden sollen.
Wir haben ja jetzt
behandelt werden.
Ja gut, aber eine GmbH hat auch Vorteile in der GbR. Wir könnten aber auch jederzeit eine GmbH draus machen. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß nicht, ob ich das vergleichen kann.
Ja, deswegen sage ich ja. Ich weiß nicht, ob hier ein paar Punkte fehlen beim Bedenken.
Ja, ja, das weiß ich auch. So. Mann, wir sind ja auch beide nicht verheiratet. Ich glaube, da gibt es dann noch mal ganz, ganz viele andere.
Die Frage ist ja auch, wenn die Ehe keine Vorteile bringt, warum sollte es sie dann geben? Wenn man jetzt heiratet und es verändert sich gar nichts, dann bräuchten
wir... Nur aus Liebe. Wozu die Vorteile? Warum können nicht alle einfach heiraten und haben aber trotzdem im Vorfeld schon alle Rechte, die man haben möchte?
Ich glaube, das kommt einfach daher, damit Menschen, die Kinder in die Welt bringen, entlastet werden. Weil eine Hochzeit, eine Ehe traditionell zu Kindern geführt hat früher. Würde ich jetzt vermuten. Es ist nur eine Vermutung. Ja.
Früher.
Ja, aber kannst ja jetzt auch nicht da hingehen und sagen, so hier, wir wollen heiraten. Okay, haben Sie hier ein Dokument, dass Sie ganz sicher ein Kind kriegen werden. Weil sonst kriegen Sie das hier nicht.
Ich bin dafür, dass alle irgendwie gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob sie jetzt offiziell eine Ehe schließen wollen oder nicht. Dass man quasi sagen kann, wir sind zusammen oder wir sind nicht zusammen oder wir sind auch wieder auseinander, wir sind nicht, also
ja, aber warte. Zusammen. Aber dann habe ich eine Frage, ab wann kriegt man dann diese Vorteile zur Entlastung? Ab welchem Zeitpunkt geht das dann los? Muss man dann zusammen wohnen? Das bedeutet, geht man dann, nachdem man zusammengezogen ist, direkt irgendwo hin und lässt das eintragen?
Ich weiß gar nicht, ob ich die Vorteile überhaupt brauche. Das verstehe ich halt schon nicht. Da fängt es bei mir an, die Fragen zu
stellen.
Naja,
die Vorteile sind ja zum Beispiel, dass du bei OPs Mitspracherecht hast. Das würde ja, stell dir jetzt mal vor, du wohnst mit einem Typen zusammen und sobald man mit jemandem zusammenwohnt, ist man in einer eingetragenen Partnerschaft. Und wer entscheidet dann jetzt im OP was? Dein Mitbewohner? Ist das jetzt dein Lebenspartner?
Also nee, das aber das könnte man ja könnte man ja sagen, dass das eine Voraussetzung ist für jede Person, dass die da einmal die erste Person mit angibt, die das sagen soll. Ob das jetzt Mutter, Vater, Kind ist oder Freund,
ja,
Partnerin.
Ja, ja, das stimmt.
Keine Ahnung was. Dass man das einmal festhält. So, dass das in der Krankenkassenakte oder sonst so einmal hinterlegt ist. Und dass du das einmal im Jahr aktualisieren solltest. Beispiel.
Ja, okay, das ist gut, das ist gut. Was hatten wir noch für Vorteile?
Geld,
also steuerliche Vorteile quasi.
Steuerliche Vorteile sind ja nur da, wenn nur eine Person gut verdient und die andere Person schlecht verdient, weil sie zu Hause bleibt und Mutter ist und Care-Arbeit macht. Dadurch hat sie keine Renteneinzahlung und dadurch hat sie später weniger Rente. Das ist auch schon mal ein Fakt.
Dann ist es ja fair, wenn das entlastet wird, oder?
Wenn der Mann, für mich ist es fair, wenn der Mann die Frau entlastet, finanziell und entsprechend Rentenbeiträge zahlt für beide. Tun sie aber nicht, tut er nur für sich. Dadurch
aber
gibt
warte,
es die Rentenlücke.
Ja, das heißt aber, wenn er stirbt, kriegt sie trotzdem die Witwenrente, die dann ja hoch ist, weil er so viel verdient hat.
Theoretisch ja.
Und wenn sie aber beide in Rente gehen, dann haben sie ja, also das ist ja das, wovon dann ausgegangen wird. Sie haben ja gemeinsames Geld. Das bedeutet, wenn er viel Rente kriegt, also beispielsweise bei uns das
gemeinsames Geld, finde ich, aber findest du nicht, dass da immer eine Abhängigkeit stattfindet?
Warum?
Naja, es ist ja am Ende, es ist offiziell gemeinsames Geld, aber es landet ja nur auf seinem Konto. Das heißt, sie muss ja trotzdem, man muss davon ausgehen, dass Fairness, hundertprozentige Fairness
ja,
innerhalb
gut, aber
dieser
das
Partnerschaft
sind,
ausgeht.
Also ja, ich verstehe.
Und da glaube ich ganz fest nicht dran, dass es das gibt.
Ja, oder man
Geld hat, ist auch oft.
Also in meinem Umfeld, die Freundinnen, die jetzt in so Beziehungen sind mit Kindern und so, die haben auch, jeder hat sein eigenes Konto, aber die haben auch ein Gemeinschaftskonto, wo es häufig prozentual am Einkommen drauf geht.
Ja.
So. Und das wäre dann ja schon das, was man fürs gemeinsame Leben nutzt. Aber das entscheidet
das
natürlich
fair,
jeder Haushalt
ja,
für
ist,
sich selbst.
Das
ne?
ist, muss jeder für sich selbst, jede Partei für sich selbst entscheiden. Und da wird's tricky, glaube ich. Weil wenn viele Menschen ja Care-Arbeit zum Beispiel nicht als richtige Arbeit ansehen und dann sagen, ja, aber ich gehe arbeiten, dementsprechend steht mir auch mehr zu, dann haben wir da ja ein Gap.
Ja,
so,
aber
das passt
ist dann,
ja dann
das
zusammen.
Problem wirklich das Angebot der Ehe oder ist dann das Problem der Entwicklungs- und Bewusstseinsstand der Menschen, die das sagen?
Es ist halt immer noch dieses alte Konzept, die Frau ist abhängig vom Mann, so habe ich das im Gefühl. So, ich finde, dass jede Person einfach gleich behandelt werden sollte, die gleichen Vorteile und die gleiche Rechte und die gleichen Pflichten hat. Das wäre mein Wunsch.
Auch Benachteiligte kriegen jetzt nicht mehr als, also jeder hat die komplett selben Voraussetzungen und es kriegen jetzt nicht die einen mehr Hilfe vom Staat als die anderen oder so.
Nein, das ist was anderes. Also,
ich glaube,
das ist
wir
was
verlaufen
anderes.
Uns.
Ich glaube halt einfach, dass es gerade so, wie es geregelt ist, durch die Ehe nicht ganz so fair ist, wie man sich das wünschen würde. Es gibt Optimalfälle, die sind perfekt. Ich kenne, aber also ja.
Ich habe das Gefühl, dass wir gerade Emotionen und Fakten alle in einen Korb werfen und ganz wenig Wissen haben, um das zu entwirren. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns schlau machen und wenn wir Bock haben, nochmal darüber reden und dann wissen wir viel mehr.
Ja, das können wir gerne machen.
Ich glaube, das wäre gut. Es interessiert mich jetzt, muss ich sagen, auch sehr doll.
Ja, ich finde das auch.
Es hat mich, als ich diesen Zettel gezogen habe, nicht so viel interessiert wie jetzt gerade. Jetzt brauche ich Antworten.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, da braucht man Antworten für. Wie gesagt, wir sind alle beide gerade jetzt ja nicht verheiratet zum aktuellen Zeitpunkt. Und da lernt man, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz viel mehr, wenn man dann verheiratet ist. Ne?
Ja, wenn man den Prozess
das
durchgeht.
Erste Mal
vielleicht auch Sachen jemand macht. Ist, der es hinterfragt, ne? So und dann guckt, warum überhaupt.
Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die war verheiratet oder die ist verheiratet. Die hat eine Menge Geld geerbt und dann hat sie aber das mit ihrem Partner lange nicht gefühlt und wo hat gesagt, ja komm, wir trennen uns einfach und ne, alles ist gut. Und dann hat sie gemerkt, oh, ihm steht ja die Hälfte zu. Er ist mein Ehepartner. Das muss man dann ja auch alles so mit hinterfragen, ne? Und das sind ja so Sachen, die kommen dann da zusammen.
Ach, guck mal, aber das ist es ja auch. Das ist ja eigentlich auch ein Grundargument für die Ehe. Weil es ist ja, also du hast jetzt genannt, dass sie mehr Geld hatte, aber wie du eben gesagt hast, häufig ist es ja heutzutage immer noch andersrum, dass der Mann, dass die Frau noch in einer finanziellen Abhängigkeit, so, das ist das, Nominativ, vom Mann ist. Und da wäre natürlich bei einer Scheidung quasi eine faire Aufteilung, weil sie dann ja entlohnt wird für die Care-Arbeit, die sie getan hat, wenn der Ehevertrag das nicht ausgeschlossen hat.
Ah, ich bin jetzt gerade nicht ganz mitgekommen, sorry.
Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, die weniger Geld verdient oder viel Care-Arbeit macht und deswegen einfach weniger verdient, mit einem Mann zusammen ist, der mehr Geld verdient, das ist ja oder viel Geld verdient, das ist ja so das klassische Ding, wo wir herkommen. Und die beiden sich dann irgendwann scheiden und sie bekommt 50% von allem, dann ist das ja die Entlohnung für die Care-Arbeit, die sie getan hat, für den Input, den sie in diese Ehe reingegeben hat. Ne? So. Und ob das jetzt die Frau bekommt oder der Mann, das hängt ja dann nur davon ab, wer hat Care-Arbeit gemacht, wer hat gearbeitet, wer hat, wie, verstehst du, wie ich meine? So.
Ja, weiß ich aber gar nicht, ob das dann schon die Care-Arbeit mit einbezieht, weil er kriegt dann ja auch, also dann müsste man ja anders rechnen nochmal, weißt du, er hat ja dann, oder müsste man das dann nicht noch mit on top rechnen, die Care-Arbeit? Dass Wieso? Man dafür auch entlohnt wird? Weil,
naja, das ist ja das klassische System, ne? Einer macht mehr Care-Arbeit und der andere macht mehr Business-Arbeit. Wenn man aber auseinander geht, dann wird 50-50 geteilt. Was du jetzt wahrscheinlich meinst ist, da ist eine Frau, die hat den Hauptteil der Care-Arbeit gemacht und die hat mehr Geld verdient. Und dann geht's auseinander und 50-50. Wenn man in so einer Situation natürlich ist, dann wäre es natürlich schlau, von Anfang an einen Ehevertrag zu machen, weil man irgendwie Voll. Schon sieht, wo das Schiff hinfährt und merkt, okay, der Typ ist jetzt nicht der totale Care-Bär. Der ist vielleicht jetzt noch nicht in seiner Männlichkeit an dem Punkt, dass der hier auch das Baby füttert und den Hausflur wischt, ist aber jetzt auch nicht, hat nicht viel Antrieb in der Arbeit, dann sollte man sich wahrscheinlich eher durch einen Ehevertrag absichern.
Ja, voll.
Ja, das stimmt.
Glaube ich auch.
Ja, da laufen bestimmt viele in blöde Situationen rein, weil die Romantik am Anfang ja auch so eine große Rolle spielt, ne? Und man denkt, dass das
ja,
alles
das
niemals
ist, glaube ich, ganz
wird.
Ja, und das war auch immer bei Love is Blind so. Und dann haben manche so gesagt, macht mal einen Ehevertrag. Und dann so, oh mein Gott, das ist voll unromantisch. Und so, ich denke mir immer so, nein, das ist voll vernünftig. Do it, Alter.
Ja, vor allen Dingen bei Love is Blind, du kennst den anderen noch gar nicht. Du weißt ja noch gar nicht, worauf du da zusteuerst, ne? Weil es kann natürlich auch was ganz anderes Blödes durch so einen Ehevertrag passieren. Die Person am Ende, die Business, früher, Männer, die Eheverträge machen, das meiste Geld haben, Frau hat die ganze Care-Arbeit gemacht, die gehen auseinander und Partner sagt, ups, ja blöd, wir haben einen Ehevertrag gemacht, du kriegst nicht 50%. Und dann stehst du da mit der ganzen Care-Arbeit, die du gemacht hast. Kann auch passieren. Aber ja, ich glaube, da gibt's garantiert richtig gute Stellen, wo man sich beraten lassen kann.
Hopefully. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Aber hoffentlich denke ich mal schon, dass es die gibt. So, wir haben jetzt hier ganz viel Wissen zusammengetragen, was wir glauben, dass so ist. Es ist sehr viel Unwissenheit mit
Wissen
dabei.
Wissen und Nichtwissen haben wir zusammengetragen.
Genau, es ist wirklich so richtig, richtig, weiß ich nicht, gefährliches Halbwissen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir jetzt gerade nochmal, dass wir uns für nächste Woche einfach nochmal ein paar Sachen raussuchen, um das ein bisschen fundierter zusammen zu deichseln, ne? Also das
für alle Leute, die vielleicht auch noch nie so darüber nachgedacht haben und jetzt denken, jetzt will ich auch die Antwort wissen. Alle anderen werden uns DMs schreiben, da bin ich mir sicher.
Ja, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Es haben viele das Spiel schon zu Ende gespielt. Die sind vielleicht schon verheiratet, schon das zweite Mal geschieden. Die sind das zweite Mal verheiratet. Ich muss immer an meine Oma denken. Meine Oma hat mir immer gesagt, heirate zweimal im Leben. Einmal aus Vernunft und das andere Mal aus Liebe. So bin ich groß geworden.
Ja, das hast du mir auch sehr häufig erzählt. Hältst du das immer noch für einen guten Rat?
Nee, ich fand es aber interessant, weil ich sehr rational dadurch groß geworden bin.
Aber ich habe eine Frage, Sam. Bist du dann gerade in deiner ersten oder in deiner zweiten Ehe?
Boah, in keiner, würde ich sagen. Ich habe so ein krankes Gerechtigkeits... Ich habe so einen kranken Gerechtigkeits...
Ah, du bist auch Scheidungskind. Das spielt auch nochmal mit ein.
50-50 bei allem. Ich schwöre, bei allem will ich 50-50. Und das ist so ein krasses Ding bei mir, dass es zu viel ist sogar noch. Weißt du, wie ich meine?
Wie, dass es zu viel ist noch?
Also ich denke manchmal, dass es so, sei doch ein bisschen entspannter oder so, weiß ich nicht. Dass das für mich so... Ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin ein volles Scheidungskind. Mein Freund ist 100%iges Scheidungskind. Wir sind durch Rosenkriege gegangen. Wir haben keine positive, emotional aufgeladene Geschichte zur Ehe. Sagen aber, das ist vielleicht, oder wir hätten auch gesagt, das machen wir, wenn das irgendwie Vorteile hat. Aber wir haben es, wie gesagt, schon besprochen mit der Steuerberaterin. Und sie meinte, jetzt in ihrem Fall gibt's keine Vorteile, keine großen. Macht's aus Liebe, wenn ihr möchtet. Und dann haben wir gesagt, wir lieben uns auch so. Alles gut, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie den gleichen Namen für haben oder man muss ja gar nicht mehr den gleichen Namen für haben. Also wir würden jetzt uns nicht den Aufwand machen und da einen Termin mit dem Standesamt machen, weil es einfach ein zusätzlicher Termin. So.
Na gut, wir sind nicht romantisch. Wenn das eure Emotionen sind, dann ist das so. Das ist ja auch gut, dass man das nicht mehr braucht. Gut, so, das ist... eine Ehefolge gewesen, Leute. Vielleicht fandet ihr es spannend zuzuhören und habt mit einem roten Stifter gesessen und gedacht, mein Gott, ist gut, dass die beiden jetzt in die Recherche gehen. Ich werde ihnen auch gleich mal ein bisschen Aufklärung schicken. Vielleicht habt ihr auch gedacht, da habe ich mir aber noch nie Gedanken zugemacht. Mich interessiert das Thema jetzt auf jeden Fall mehr als vorher, muss ich sagen, Sam. Ich dachte, es wird ein langweiliger Zettel.
Wie war der? Also wie wir einfach zu dem Konzept Ehe stehen.
Was
ne?
haltet ihr von dem Konzept Ehe? Und wie wir ja gerade herausgefunden haben, viel und wenig. Also, ja. deswegen.
Hey, wie gesagt, ich bin die erste und die lauteste, die jault auf einer Hochzeit, die es am allerschönsten findet, die emotional komplett von A bis Z mit dabei ist, die alles gibt, wenn es um eine Hochzeit geht. Wirklich. Ich schwöre auf alles. Aber irgendwie bin ich nicht die Person, die das für sich selbst irgendwie einfordert.
Einfordert oder will?
Will, braucht, einfordert, sowohl als auch. Gut.
Weil einfordert würde ja bedeuten, ich will das, aber ich fordere das nicht ein. Also so ist einfordern in meinem Wortschatz.
Nee, ich habe da wirklich überhaupt gar nicht, also gar keine harten Feelings. Gar nicht.
Na gut. Okay, so Leute, wir reden jetzt seit einer Stunde, Sam. Wir entlassen euch mit dieser eigentlich faktischen Diskussion, die irgendwie philosophisch geworden ist durch fehlende Informationen. Aber... nächste Woche klären wir auf. Aber auch nur kurz. Ihr müsst euch jetzt nächste Woche nicht wieder eine Stunde eher anhören.
Nee, das auch überhaupt nicht. Kleiner Faktencheck, was wir rausgefunden haben. Und das war's dann.
So, Sam, schön war's
mit
dir.
Bis nächste Woche, würde ich sagen.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüssi.